Hallo und willkommen zur Folge 25 der Nintendonauten. Mein Name ist Thomas und ich muss mich bei euch allen entschuldigen, dass ihr jetzt gut 6 Wochen auf eine neue Episode irgendwie gewartet habt oder warten musstet. Der Februar ist fast vorbei und irgendwie hatte ich beruflich viel zu viel zu tun, so dass ich keine Zeit fand, irgendwie eine Aufnahme da so reinzuquetschen terminlich. Und das ist auch der Grund, warum ich am 17. Januar die Vorstellung von Nintendo Labo irgendwie, warum die komplett an mir vorbeigegangen ist. Ich weiß noch, dass ich irgendwie um 23 Uhr oder spätabends irgendwie hier im Büro saß und auf einmal so mit Twitter aufmache und dann stand da irgendwie Nintendo was Neues vorgestellt, Nintendo Labo, und ich dachte, was ist das denn jetzt? Und dann, ja, dann schaute ich mir die Vorstellung nachträglich an und wusste dann immer noch nicht, was ich davon halten soll. Und dann habe ich erstmal gesagt, ja, schlaf mal eine Nacht drüber und vielleicht kriegst du dann einen Zugang zu Nintendo Labo. Und wie das so ist, wurden 1, 2, 3 Tage und ich habe mich damit nicht mehr beschäftigt und dann blieb es liegen und dann gab es keine Labo-Folge und überhaupt gar keine Nintendo-Nauten-Folge. Und dann haben wir auf einmal Ende Februar und ich dachte, um Gottes Willen, einmal im Monat muss es Nintendonauten geben. Und deswegen habe ich mich dann doch hingesetzt, um da jetzt irgendwas für euch aufzunehmen. Wobei irgendwas jetzt auch wieder seltsam klingt. Natürlich, Nintendo Labo ging an mir vorbei, ich habe es nicht behandelt und dann will ich das doch jetzt immerhin einmal kurz zusammenfassen. Also, Nintendo Labo ist eine neue Produktlinie von Nintendo, die dann Nintendo Switch mit Labo-Sets verbindet. Doch, was ist ein Labo-Set? Labo-Sets bestehen aus Karton und das sind im Prinzip Bastelmaterial. Also, Nintendo nennt das ganze Konzept irgendwie Toy-Con. Und letztendlich kauft man sich Bausätze aus Pappkarton, baut diese dann zusammen nach einer Anleitung oder was, kann die dann mit Filzstiften und so weiter anmalen und zusammen mit Nintendo Switch Bildschirm und den Joy-Cons verbinden und dann interagieren die alle miteinander. Ja, so kann man zum Beispiel ein Klavier aus Karton bauen mit 13 Tasten, dann ist hinten ein Joy-Con mit dem Infrarotsensor reingeklemmt. Und der registriert dann, wenn eine Taste aus Pappe gedrückt wird und dann spielt die Switch wiederum einen Ton ab. Und irgendwie klingt das jetzt komplizierter, als es eigentlich ist, wenn man das versucht, ohne Bildmaterial zu erklären. Aber letztendlich, ja, man kauft die Sets, da sind Anleitungen dabei, was man mit den Sets bauen kann. Dann kann man eben das Klavier bauen. Man kann aber auch eine Motorradlenkstange bauen und wo dann vorne am Motorrad in einer Lenkstange der Bildschirm eingeklemmt wird, der Switch, und dann links und rechts sind dann die Joy-Cons integriert und dann kann man eben so Motorradspiele oder jetzt Mario Kart oder irgendwie sowas spielen. Was hat uns noch gezeigt? Dass man so einen ferngesteuerten Roboter bauen konnte. Also man hat sich so eine kleine Papp-Fernbedienung gebaut, wo dann die Switch und so weiter reinkommt und hat dann wiederum einen Papp-Roboter und den kann man dann fernsteuern. Irgendwie sah es witzig aus und also ich war bei den ganzen Demos immer so zwischen, das ist cool, das muss ich haben. Oh, das wird mich wahrscheinlich 10 Minuten interessieren und dann nie wieder. Also ich bin so ganz hin und her gerissen, ob das jetzt eine super tolle Idee ist oder nicht. Ja, also ich bin auch sehr gespannt, wie wertig und haltbar diese Kartons letztendlich sind, weil es ist ja eben Pappe. Keine Ahnung, wie langfristig so eine Bastelei einen motivieren kann. Ja, ich meine, klar, Nintendo setzt primär auf Kinder als Zielgruppe. Da darf man auch wieder nicht vergessen, dass ja diese Sets auch nicht günstig sind. Also dieser Multiset, mit dem man Klavier, Angel und so weiter bauen kann, der kostet 70 Euro. Der Roboter-Set kostet sogar 80 Euro, wobei man halt sagen muss, das sind aktuell einfach Vorbestellerpreise. Nintendo Labo erscheint erst am 27. April 2018, dann werden wir mal sehen, ob das dann noch irgendwie günstiger wird. Und wo wir gerade bei Preise sind, für 9,99 Euro wird Nintendo noch ein Designpaket veröffentlichen, das beinhaltet Schablonensticker und farbige Klebebänder, womit man dann seine Labo-Kartons ein bisschen optisch individualisieren und aufhübschen kann. Aber ich habe da schon so ein paar Fragezeichen irgendwie eben, sei es Motivation, Langlebigkeit und so weiter und so fort. Und bin aber auch irgendwie sehr positiv gespannt. Ja, Denn mir gefällt definitiv, dass Nintendo wieder überrascht. Ja, also es gab absolut gar keine Gerüchte bezüglich dieses Labo-Projekts. Und aus dem Nichts stellt Nintendo auf einmal etwas vollkommen Neues vor. Etwas, womit keiner gerechnet hat. Und das finde ich schön, weil ich möchte eben auch von Nintendo noch überrascht werden. Und ich möchte auch, dass Nintendo mal neue Sachen ausprobiert. Und, vor allen Dingen, wenn das so Nebenprodukte sind. Deswegen kann ich auch das Geheul in den sozialen Medien nicht verstehen. Also ich habe dann Twitter aufgemacht, die Tage und so, und hab mir gedacht, boah, die meckern ja alle über Labo und wo ist denn das Material zu Metroid Prime 4 und was weiß ich nicht alles. Warum macht Nintendo wieder so Spielereien? Ich dachte, das wäre mit der Wii vorbei. Und Nintendo Labo nimmt einem kein Metroid Prime 4 weg und auch kein Pokémon RPG und auch nichts, sondern es entsteht oder es wird zusätzlich angeboten. Ja, man muss jetzt keine Angst haben, dass Nintendo nur noch Labo macht, weil dann hätte ich auch ein Riesenproblem damit. Sondern Switch ist der Fokus. Und Switch bleibt der Fokus. Und jetzt testet halt Nintendo aus, was man auch mit der Switch noch machen kann. Wie man vielleicht auch noch neue Kundenkategorien erschließen kann, neue Kundengruppen erschließen kann. Ja, und auch wenn ich selber nicht zu der Zielgruppe gehöre und es wohl auch nicht testen werde, außer Nintendo schickt mir Testexemplare, zwinker, zwinker. Ich finde diese Entwicklung per se gut und ich gehe davon aus, dass wir im März oder so auch nochmal eine große Direct kommen werden und dass da dann irgendwie die ganzen Hardcore-Fans irgendwie da zufriedengestellt werden und dann beruhigt schlafen können, dass auch in diesem Jahr für die Switch unheimlich viele neue tolle Spiele erscheinen, ja, trotz Labo. Mit ein Grund, warum ich aber Labo auch mir gar nicht zulegen werde, das hat damit zu tun, dass ich gerade irgendwie einen Frühjahrsputz hinter mir habe. Ich habe mein Hausrad verkleinert und besonders sei da jetzt meine physische Spielekollektion erwähnt. Und dann fange ich sicherlich nicht an, mir auf einmal wieder meine Wohnung mit teuren Nintendo-Pappkartons vollzustellen. Der ein oder andere kennt ja meinen Instagram-Account, instagram.com/nintendonauten. Und die dort von mir vorgestellte Sammlung. Ich habe das sehr genossen, diesen Kanal zu pflegen. Und aufgrund des Podcasts sowie Instagram habe ich mir dann auch Spiele oder Artbooks gekauft oder Amiibos, die ich normalerweise nicht gekauft hätte, weil ich wollte euch eben was bieten. Es hat ja irgendwie auch Spaß gemacht mit den, das dann fotografieren und Feedback kriegen und alles. Das führte aber wiederum dazu, dass ich so langsam aber sicher ein kleines Platzproblem bekam und einen weiteren Schrank nur für Spielehüllen anschaffen. Wo passen die nächsten Collector's Editions hin? Wo verstaue ich die ganzen Amiibos, weil da gehen noch so viele veröffentlicht? Und was mache ich eigentlich mit den ganzen alten Konsolen? Das waren alles so typische Fragen, die mich halt in diesem Jahr besonders beschäftigt haben, die mich immer wieder die letzten Jahre auch beschäftigt haben, denn eigentlich mag ich es sehr, irgendwie mal in den Schrank zu gucken und die ganzen Spielehüllen zu sehen und dann so ein bisschen, ach guck mal, das Spiel hast du durchgespielt und das hat mir gefallen und ach, weißt du noch damals, also es hat ein bisschen Nostalgie, das ist ein schönes Gefühl und letztendlich nimmt es aber für mich eigentlich auch nur Platz weg. Und nette Goodies sind ja leider kaum noch dabei. Bei der Switch gibt's zum Glück einige irgendwie Indies, die als Retail veröffentlicht werden, die dann ein paar Sachen dabei haben. Cave Story hatte den Soundtrack dabei. Tiny Barbarian hat einen Schlüsselanhänger und ein Booklet. Und ich meine, allein, dass heute Booklets irgendwie als total neues Extra verkauft werden, das war früher Standard. Und jetzt heißt es so, wow, das hat ein Booklet. Das sieht sogar schön gemacht und sogar noch farbig gedruckt. Oh mein Gott, dass das halt eine Seltenheit ist, das ist irgendwie auch schade. Und im Prinzip macht mal ein normales Switch-Spiel auf und man hat halt eine große, verhältnismäßig große Plastikhülle und da ist dann nichts drin, außer also ein klitzekleines Spielmodul. Platzverschwendung Deluxe, obwohl die Hülle an sich ja kleiner ist als jetzt natürlich eine Blu-ray-Hülle oder irgendwie sowas, auch schmaler und so. Deswegen, ich mag eigentlich den Formfaktor schon gerne, weil die Switch-Spiele weniger Platz verbrauchen im Schrank. Ja, ich vergleiche das mal mit dem DS. Der DS hat ja furchtbar breite Hüllen gehabt, jetzt zumindest in Europa. Und da habe ich dann die 3DS-Hüllen wieder gefeiert. Weil ich dachte, ah ja, zum Glück sind die ja so viel schmaler als beim DS. Aber letztendlich, egal wie man es dreht und wendet, ich habe ein paar Plastikhüllen da rumstehen. Und die Spiele habe ich meistens ja nicht mehr in diesen Plastikhüllen gehabt, also ich persönlich, sondern ich hatte die Spiele dann, also damals bei der Wii oder Wii U, hatte ich ein CD-Case, also so eine CD-Sammeltasche, wo dann alle CDs drin sind, damit ich gar nicht an den Schrank musste, um die CD rauszuholen, damit an den Hüllen ja nichts rankommt. Und bei der Switch habe ich halt so Game-Cases, wo dann alle Module drin sind. Und beim DS war es genauso. Ja, das heißt, eigentlich standen diese ganzen Hüllen im Schrank und fertig. Und ich habe sie selten mal wieder rausgeholt, um mir das Cover anzugucken oder irgendwie sowas. Sondern meistens habe ich ja auch dann den Spielrücken, den Buchrücken dann gesehen und das war's halt. Und dann habe ich mir halt irgendwann doch gedacht, das ist verdammt viel Platz im Schrank und in der Wohnung für ganz viel Plastik. Und irgendwie fand ich das dann doof, kann ich mal sagen. Es hat mir halt nicht so gefallen. Das war auch immer mein Hauptkritikpunkt. Das ist mit einer der Kritikpunkte, warum ich sehr früh auf E-Books umgestiegen bin, weil ich gar keine Lust hatte, die ganzen Bücher alle ins Regal zu stellen, irgendwie als Deko oder irgendwie sowas. Ich habe immer gedacht, beim nächsten Umzug darfst du die wieder schleppen. Und deswegen sehr früh mit E-Books. Einzige Ausnahme waren da jetzt diverse Artbooks, weil die halt jetzt mit dem Kindle oder so nicht so gut funktionieren. Aber Fachbücher oder Romane oder irgendwie sowas, die habe ich immer nur als E-Book gehabt. Bei Musik ist es genauso. Ich habe mich sehr früh von CDs getrennt und bin auf MP3 umgestiegen, ja, das, weil das mir gereicht hat. Ja, es reicht mir heute noch, dass ich dann mit Spotify oder mit Apple Music oder so jetzt per Abo meine Musik bekomme. Und dann bin ich vielleicht nicht so audiophil, aber mir reicht es. Bei Filmen nutze ich meistens auch die Streamingdienste Netflix oder Amazon Prime Video und von daher auch das langt es mir. Und da ist jetzt der Witz ja dabei, dass bei Musik und bei Filmen hätte man ja durchaus einen Qualitätsvorteil. Wenn ich jetzt einen 4K Blu-ray kaufe, hat die eine bessere Bildqualität als 4K streamen. Wenn ich eine CD kaufe, hat die einen besseren Klang, als wenn ich eine MP3 mir anhöre. Ja, also das heißt, da hätte man ja sogar noch einen Vorteil, aber ich mache es nicht. Bei Spielen habe ich gar keinen Vorteil, außer natürlich, ich kann es verkaufen und ich könnte es verleihen. Das sind die beiden Vorteile, definitiv. Ist bei mir aber vom Freundeskreis nicht gegeben, dass ich großartig meine Spiele verleihe. Und von daher war das jetzt für mich kein Argument. Und Spiele verkaufen, selten. Habe ich sehr, sehr selten immer gemacht. Von daher ist es so, weil letztendlich sind heute alles irgendwie, alle Spiele werden gepatcht, kriegen Season Pass, DLC und so weiter und so fort. Das heißt, man hat nie mehr, dass man so, ich habe ein Modul und da ist für alle Zeiten alles drauf. Es gibt, und es ist ja eigentlich auch gut, dass es Patches gibt, weil die Entwicklung ist komplexer geworden und dann ist es letztendlich ein Vorteil, wenn man irgendwelche Glitches oder Fehler dann beheben kann und nicht irgendwie 20 Jahre damit leben muss. Ich erwähnte ja an dieser Stelle einmal, dass ich eine 400 GB Speicherkarte in der Switch nutze. Und ich ertappte mich die letzten Wochen und Monaten immer dabei, dass ich das super bequem finde. Einfach ein Spiel auswählen von meiner Bibliothek. Ich habe, weiß ich nicht, um die 20 Spiele gerade digital, also meistens Indies. Und ich kann einfach sagen, okay, jetzt spiele ich Spiel XY ohne Modulwechsel einfach loslegen. Macht als tragbares System, was die Switch hier auch ist, irgendwie auch noch mal mehr Sinn. Und ich habe es jetzt an Super Mario Odyssey gemerkt. Da hatte ich die AT-Fassung nicht vorbestellt und ihr wisst ja, ich hasse das USK-Logo wegen der Größe und deswegen habe ich meistens AT-Versionen der Spiele bestellt gehabt und das hatte ich, wie gesagt, nicht vorbestellt gehabt und zufällig hatte Amazon ja in der Woche so eine Download-Version von Mario Odyssey im Angebot und dann habe ich halt spontan da zugegriffen und die gekauft, irgendwie für 40 Euro oder wie teuer die war. Und und dachte so der ganzen Zeit, ja, eigentlich musst du irgendwann nochmal für die Sammlung die Retail-Fassung kaufen, ja, so der Vollständigkeit halber, dann hast du halt doppelt gekauft, wobei das irgendwie auch dumm wäre. Habe ich also Mario Odyssey digital besessen und dahin durchgespielt und im Nachhinein war das für mich die perfekte Lösung für das Spiel, denn immer noch ertappe ich mich dabei, wie ich irgendwie abends mal schnell Mario Odyssey einlege, mal schnell nochmal ein paar Monde sammeln oder irgendwie sowas und das ist halt schön und das ist dann auch mal so für eine halbe Stunde oder mal für 15 Minuten. Ja, und natürlich könnte auch ans Gamecase gehen und da das Modul rausholen und dann wechseln, wobei natürlich die Modulklappe bei der Switch ein bisschen fummelig ist oder so, aber dieses Direktzugriff, direkt loslegen, direkt das da irgendwie spielen, das hat was und das gerade bei der Switch irgendwie für mich auch irgendwie sowas Besonderes, weil ich muss das einfach, wenn ich mal unterwegs bin, wobei ich mit der Switch ja relativ wenig unterwegs bin, einfach die Switch mitnehmen, hab da alle Spiele drauf und los geht's. Anderes halbwegs aktuelles Beispiel ist für mich die Xenoblade Chronicles 2 Collector's Edition, die ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Ich habe mich sehr darüber gefreut und am Ende habe ich das Artbook zweimal durchgeblättert, den Soundtrack nicht gehört, obwohl ich ihn echt toll finde, also was ich im Spiel mitbekommen habe, und das Steelcase einmal angefasst und kontrolliert, ob da irgendwie Kratzer dran sind, und dann alles wieder zurück in den Karton gestellt und den Karton wieder ins Regal gestellt, und da steht halt jetzt rum und nimmt auch wieder Platz weg. Und dort im Regal steht auch noch meine Breath of the Wild Limited Edition, weil ich irgendwann das Schwert wieder eingepackt habe, weil ich das gar nicht so super toll finde. Und und dann habe ich mir auch mal gedacht, jetzt steht da im Regal ein Karton mit einem Schwert und irgendwie mit dem Soundtrack drin. Und der Karton, wer die Limited hat, der weiß, dass die Zelda Limited sehr groß ist, nimmt halt echt auch viel Platz weg. Und dann habe ich mich halt echt irgendwie mal gefragt, bin ich eigentlich noch der Typ für Collector's Edition? Brauche ich die ganzen Spiele eigentlich noch zwingend im Regal? Denn eigentlich möchte ich ja einfach nur die Spiele spielen. Und ich möchte Zugriff haben auf die Spiele, genauso wie ich bei anderen Medien Zugriff auf die Filme, Zugriff auf die Musik und so weiter haben will. Und das so bequem wie möglich. Mit einem Auslöser für diese ganzen Überlegungen oder war jetzt neben diesen Beispielen, die ich beim Spielen hatte, oder dieses Unwohlsein mit brauche ich jetzt einen neuen Schrank und so weiter, war letztendlich auch, dass Ende des Jahres möglicherweise ein Umzug bei mir ansteht, und dann habe ich mein Hausrat insgesamt mal begutachtet, verkleinert, sprich ich habe Sachen weggegeben, die ich nicht mehr genutzt habe, also die ich länger als ein Jahr zum Beispiel nicht mehr genutzt habe, wo man sich sagt, ach Gott, Hilfe, das hast du auch noch. Wenn ich das so lange nicht mehr genutzt habe, dann werde ich es wahrscheinlich auch nie wieder nutzen, und dann kann das halt auch weg. Diese Denke habe ich einfach mal auf Videospiele erweitert. Bei PlayStation 4 und Xbox bin ich ja eh seit irgendwie 5 Jahren komplett digital. Das macht da ja wegen Installationszwang und den ganzen Sales, wo man auch sehr günstig an Digitalspiele kommt, irgendwie auch Sinn. Bei der Xbox geht es ja noch eine Stufe weiter. Da gibt es diesen Game Pass Service, 9,99 € im Monat, und man hat Zugriff auf 100 Spiele, und zwar als Download und nicht als Stream. Und jeden Monat kommen ein paar Spiele dazu, andere Spiele fallen weg, und man kann die ganz normal runterladen und durchspielen und kriegt auch die Erfolge und was weiß ich. Ja, also das ist eigentlich wunderbar. Und jetzt hat ja sogar Microsoft gesagt, ja, pass mal auf, First-Party-Spiele werden automatisch ab Release zu diesem Game Pass-Angebot gehören. Das heißt, wenn Sea of Thieves beispielsweise jetzt Ende März irgendwann erscheint, gehört das auch zum Game Pass-Angebot. Und das finde ich jetzt zum Beispiel für mich eine super Sache. Das ist super bequem, weil man kann das halt auch wie bei Netflix jederzeit kündigen und wieder neu abschließen. Und das heißt, man muss gar kein Abo 12 Monate laufen lassen, sondern wenn man sieht, pass mal auf, diesen Monat habe ich ein bisschen Zeit, welche Spiele gehören aktuell zu Game Pass? Ja, super, da sind die und die dabei, die wollte ich immer schon mal nachholen oder spielen. Zack, Abo abschließen, 9,99 € und danach kann man so wieder kündigen. Und das ist für mich perfekt, einfach eine super Lösung, weil ich halt so auch viele Spiele spielen kann, die ich mir jetzt nicht neu kaufen muss, die zum Beispiel auch nicht für die Switch erscheinen. Und die kann ich dann relativ günstig nachholen, und das ist einfach sehr bequem. Und deswegen hatte ich auch EA Access früh abonniert, weil da muss ich jetzt gar keine Electronic Arts Spiele mehr kaufen. Habe ich in der Vergangenheit eh kaum gespielt, weil ich jetzt nicht der typische FIFA-Spieler bin. Aber so ist der Dienst für mich perfekt. Ich zahle irgendwie, weiß ich nicht, 30 € im Jahr. Nach ein paar Monaten erscheinen EA-Spiele in diesem EA Access, und dann kann ich die da halt spielen. Und bezüglich EA reicht mir das vollkommen. Und unabhängig davon habe ich ja auch in den letzten Jahren einfach eine große digitale Bibliothek angesammelt. Ich glaube, ich habe so 20, 25, 360 Spiele. Ich habe um die 50 Xbox One Spiele und auch so um die 50 PS4 Spiele. Und die eben nicht für 60 € jeweils gekauft, sondern mal für 5 €, 10 €, 25 €. Irgendwie um den Dreh waren halt die meisten Spiele. Und das ist halt, bei den Preisen ist es mir dann auch egal, wenn ich sie nicht wiederverkaufen kann. Wenn ich jetzt ein Spiel für 50 € neu kaufe und es nachher für 15, 20 € verkaufen kann, dann habe ich immer noch 30 € netto ausgegeben. Und dann kann ich halt auch auf einen PSN oder Xbox Sale warten, zumal sie ja eh jede Woche stattfinden. Und natürlich, ich könnte auch einfach warten, bis die Retail-Spiele günstiger werden. Ja, aber gut, wenn ich halt wenn jetzt ein Spiel auf 30 € Retail kostet und ich krieg's nachher bei irgendwie für 5 bis 10 € verkauft, gebe ich auch 20 € netto nachher wieder aus. Das ist jetzt nicht so für mich der Riesenfaktor mit diesem, ich kann wieder Spiele verkaufen. bleibt also die Sache, dass man natürlich die Digitalspiele nicht besitzt im herkömmlichen Sinne, sondern man nur eine Lizenz kauft, um diese Software nutzen zu können. Das heißt, wenn ein Spiel auf einmal nicht mehr im eShop oder im PSN oder so verfügbar ist und man hat es nicht runtergeladen, dann ist es im schlimmsten Fall weg. Oder wenn später die Server abgeschaltet werden oder. Da habe ich dann bei Modulen oder so andere Probleme, dass das Gerät nicht mehr funktioniert, dass die Batterie vom Modul nicht mehr geht, die muss ausgetauscht werden. Ja, also irgendwas ist immer irgendwie, wie heißt es, irgendein Tod stirbt man immer. Ich verstehe aber jeden, der dann halt sagt, nee, das ist für mich ein K.O.-Kriterium, ich möchte die Dinger besitzen. Und mein Weg damit umzugehen ist letztendlich, dass ich nie zum Launch digital kaufe, sondern meistens nur irgendwelchen günstigen Angeboten, damit ich eben jetzt nicht zu viel ausgebe und dann passt das so für mich. Und ja, irgendwann haben wir wahrscheinlich eh noch Digitalspiele und da geht ja der Trend auf jeden Fall hin. Und ich mag das Hobby Videospiele zu sehr, als dass ich auf einmal sagen würde, nee, also wenn Nintendo nur noch Digitalspiele machen würde, dann höre ich auf mit dem Hobby. Also das ist für mich gar keine Argumentation, weil ich möchte halt auch noch das übernächste oder das überübernächste Zelda spielen. Und wenn es das halt dann nur noch digital geben sollte, dann ist es so, dann möchte ich es trotzdem spielen und dann kriegen die dann dafür mein Geld. Deswegen mag ich auch die aktuelle Xbox-Strategie, wo es dann einfach nur heißt, pass auf, du kaufst ein Spiel und das kannst du auf der nächsten Konsole mitnehmen. Man kann ja seine 360-Spiele auf der Xbox jetzt spielen, man kann die ersten Xbox-Spiele auf der Xbox One spielen und man wird wohl die Xbox One-Spiele auf den Xbox One-Nachfolger spielen können. Und das finde ich eigentlich eine sehr coole Sache. Viele Spiele bekommen gerade 4K und HDR-Patches für die Xbox One X, wovon man aber auch profitieren kann, wenn man nur 1080p-Spiele spielt. Ladezeiten werden schneller. Sogar die alten 360-Spiele laufen auf der One X besser. Das heißt, man hat eine neue Konsole, kriegt ein paar Patches und die alten Spiele, die man eh schon hat, laufen besser. Das ist eigentlich eine coole Sache. Microsoft hat gerade nochmal angekündigt, dass die Halo Master Chief Collection irgendwie eine gute, große Überarbeitung bekommt. Ja, auch mit 4K und mit HDR und mit allen möglichen. Ja, und das Spiel ist jetzt 3 oder 4 Jahre alt und es kriegt jetzt immer noch große, viele Updates. Natürlich kostenlos. Ich habe das Spiel einmal gekauft und wenn dann irgendwie die Xbox One 2 oder was auch immer dann kommt und dann der Nachfolger und auf einmal geht das in 8K, dann kriegen die wahrscheinlich auch ein Update. Microsoft hat es ja eh ausgeweitet, dass man ja dann sogar teilweise die PC-Version auch noch runterladen kann. Also wenn die das so weitermachen, dann haben sie mich als Kunde jedenfalls gewonnen. Und bei mir ist diese digitale Bequemlichkeit ja schon irgendwie länger irgendwie Bestandteil meines Lebens, weil spätestens mit der PlayStation 3, als die den PlayStation Plus Service gestartet haben und man jeden Monat neue Spiele bekam, seitdem habe ich ganz viele PS3-Spiele auch irgendwie digital gehabt und ja, letztendlich die letzten 7 Jahre wahrscheinlich alles digital, außer von Nintendo. Und die größte Hürde zu einem digitalen Wechsel macht auch Nintendo, weil natürlich gibt es das Punktesystem als Belohnung, dass man jetzt auch ab März kann man seine Punkte einlösen und dafür Euro-Rabatte kriegen. Ja, das ist zwar alles ganz nett, aber letztendlich ist der eShop ein bisschen zu teuer und vor allen Dingen gibt es viel zu wenig Sales. Und wenn Nintendo dann irgendwie das mal Sale nennt, dann heißt es, 3DS-Spiel kostet nicht mehr 45 Euro, sondern 32 Euro. Und dummerweise gibt es dieses 3DS-Spiel aber im Einzelhandel schon für 28. Also deswegen sehe ich da, dass nicht, dass dieser Wechsel bei Nintendo so fließend kommen kann. Die sind da sehr zögerlich. Ich meine, zum Vergleich, Assassin's Creed Origins kriegt man irgendwie auf der Xbox gerade für 25 Euro digital. Also da muss Nintendo echt noch sehr viel arbeiten. Und deswegen muss ich wahrscheinlich immer mal wieder auch ein Retail-Spiel für Nintendo kaufen, also für die Switch zum Beispiel, und das dann durchspielen und dann vielleicht doch wieder verkaufen. Etwas, was ich jahrelang nicht so gemacht habe, weil mir der Digitalpreis gegebenenfalls schlicht und ergreifend zu teuer ist. Ich habe aber die hatten so einen Frühjahrs-Sale und dann habe ich beispielsweise Puyo Puyo Tetris, habe ich meine Retail-Fassung verkauft und dafür die Digitalfassung gekauft. Ich glaube, 28 Euro waren es. Und ich habe auch bei Mario und Rabbit zugeschlagen und da die Retail-Fassung gegen die Digitalversion getauscht. Und wegen dieser Preisproblematik war ich jetzt ein großer Fan der Nintendo Selects-Reihe. Also als Retail-Käufer habe ich sie gehasst, weil dann wurde auf einmal das Spiel zwar günstig angeboten, aber mit hässlichen Cover neu aufgelegt. Und dann, wenn ich dann ein Spiel noch nicht gehabt habe, dann sind auf einmal die Gebrauchtpreise für das Spiel ohne Selects in die Höhe gegangen. Und das hat mich dann so ein bisschen genervt. Als Digitalkäufer wiederum habe ich die Selects-Reihe geliebt, weil dann gab es das Spiel eben auf einmal für irgendwie irgendwie 20 Euro oder so. Und da habe ich dann zugeschlagen und so halt auch irgendwie für ein 3DS mittlerweile, dank Angebote und Selects, irgendwie 20 Spiele. Und, ja, eine große Speicherkarte drin und los geht's. Und genauso mochte ich halt auch bei der Wii U, dass die eine Wii Virtual Console hatte und ich so halt Wii-Spiele nachholen konnte. Also vor allen Dingen diese Wii-Spiele, die irgendwie gebraucht zu Wucherpreisen verkauft werden, etwa die Metroid Prime Trilogy oder Xenoblade Chronicles, die ja irgendwie echt richtig teuer sind, wenn man sie irgendwie auf eBay versucht zu kaufen und alles. Und die konnte man dann jetzt irgendwie für 20 Euro abstauben in der Virtual Konsole. Und das hat mir halt dann echt ja gefallen. Und deswegen habe ich dieses Spiel auch mal spielen können. Und das war eine schöne Sache. Aus Sammlergründen hatte ich aber einige dieser Digitalspiele auch zusätzlich nochmal als Retail-Fassung. Irgendwie war das verrückt, dass ich jetzt mal ein Spiel, gerade die Zelda-Reihe, hatte ich zweimal gehabt, digital und Retail, und irgendwie hat das ja gar keinen Sinn gemacht. Deswegen war der erste Schritt bei meinem Frühjahrsputz, dass ich alle Spiele, die ich digital und Retail besaß, dass ich die halt ausgemistet habe und die Retail-Fassung dann eben in dem Fall entsorgt, in Anführungszeichen, habe. Als nächsten Schritt verkaufte ich dann meine Amiibos, bis auf den Metroid Amiibo und den Samus Aran Amiibo, weil die finde ich echt wunderbar und wunderschön. Alle anderen sind weg. Ursprünglich wollte ich ja bei der Amiibo-Sache eh nicht mitmachen, da ich genau wusste, dass ich extrem anfällig auf so eine Sammelleidenschaft sein könnte. Und dann weiß ich noch, ich kaufte mir mal so 2-3 Amiibos halt von den Serien, die ich wirklich gut fand. Und dann hat Nintendo immer mehr Amiibos rausgebracht, immer bessere Amiibos. Auf einmal gibt es irgendwie, weiß ich nicht, 6 verschiedene Links. Und warum brauche ich 6 verschiedene Links? Keine Ahnung. Und The Legend of Zelda ist eine Lieblingsserie, also kaufen. Dazu kommt ja noch, dass ich die Amiibos eigentlich nie in Spielen verwendet habe, sondern meist nur als Deko. Und mittlerweile verbrauchen die eben ein ganz großes Regalfach und verstaubten da vor sich hin. Und, gleichzeitig war ich aber immer mal auf der Suche, dass ich irgendwie die Amiibos, die mir noch fehlen, die ich besonders gut finde, dass ich die noch unbedingt haben möchte, zum Beispiel Cloud Amiibo, die gab es aber nicht, dann gab es sie nur zu Mondpreisen, und irgendwie war dieses ganze Amiibo-Ding, hat so Auswüchse bei mir bekommen, wo ich dachte, na, das ist nicht mehr gut, also lass es einfach sein. Und das erinnert mich irgendwie an meine Oma, die früher immer Kinderüberraschungsfiguren gesammelt hat, und dann hatte die sich so Regale bauen lassen, wo man diese Überraschungsfiguren dann da reinmachen konnte, die braucht auch immer ein neues Regal, und so war das jetzt bei mir bei den Amiibos irgendwie. Und ich habe dann jetzt für mich festgestellt, eigentlich brauche ich sie nicht und sie bringen mir persönlich eigentlich nichts, und jetzt, wo sie auch weg sind, fehlen sie mir noch nicht mal. Von daher ist das gerade absolut in Ordnung, so wie es jetzt ist. Also, die doppelten Spiele sind weg, die Amiibos sind weg, ich habe die alten DVDs und Blu-Rays weggegeben, da ich, wie gesagt, eh nur noch Netflix, Amazon Prime und iTunes benutze. Die meisten Artbooks sind weg, ich besitze aktuell weniger als 20 physische Bücher, darunter Hyrule Historia und Art and Artifacts. In den letzten Jahren habe ich dagegen 150 E-Books auf meinem Kindle angesammelt, und ich bin heilfroh, dass ich diese Bücher nicht mehr mitschleppen muss, da ich auch viele Bücher hatte mit so 700 Seiten Fachbücher, so echte Klopper, die dann so ein paar Kilo gewogen haben, und da mein Rücken wird's danken beim nächsten Umzug. Weiter ging es mit dem Zubehör. Ich habe Sachen verkauft, die ich, wie gesagt, eh nicht mehr verwendet habe, beispielsweise den GameCube-Controller mit dem Adapter, den ich irgendwie zweimal verwendet hatte, seitdem ich den besaß. Und ansonsten schlummert er da irgendwo in der Kiste rum. Ich habe jetzt auch nur noch, ich habe jetzt keine 3-4 Pro-Controller mehr für die Switch, sondern nur noch einen, halt genau den, den ich gut finde und der wunderbar funktioniert. Aktuell besteht also meine gesamte Retail-Sammlung aus folgenden Spielen. Dragon Quest 4, 5, 6 und 9 für Nintendo DS, weil da konnte ich es nicht auf übers Herz bringen, die zu verkaufen. Dragon Quest 7, 8, Metroid, Ever Oasis, Mario Golf, Fire Emblem Echoes für den 3DS, The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Splatoon 2, Doom, Skyrim und Xenoblade Chronicles 2 für die Switch. Mehr sind's nicht mehr. Und auch die werden noch runtergeschraubt, weil ich wahrscheinlich Ever Oasis verkaufen werde, sobald es durchgespielt ist. Und selbes geht auch für Mario Golf. Und ja, selbst bei Fire Emblem Echoes bin ich momentan sehr unsicher, ob ich das dauerhaft behalte. Also von daher, da geht noch was. Und vielleicht trenne ich mich auch irgendwann mal von den Dragon Quest Spielen. Das kann ich jetzt aktuell nicht sagen. Doom wird auf jeden Fall noch ersetzt, weil das besitze ich jetzt für die anderen Konsolen. Und dann brauche ich es eigentlich nicht für die Switch, auch wenn ich das ganz cool fand, mal auf den kleinen Bildschirm irgendwie zu spielen. Also das Ganze ist für mich ein großer Bruch und wohl überlegt, weil dieses Gefühl irgendwie seit Wochen und Monaten immer so mit mir so, ja, so leise in mir schlummerte. Und das habe ich auch immer gemerkt, als ich Instagram-Fotos gemacht habe. Und ja, also irgendwas war halt nicht ganz richtig. Und ja, und wollte jetzt auch mal wissen, wie ich damit klarkomme. Weil diesen Frühjahrsputz, das ist jetzt schon, ja, so vor 3 Wochen hat es angefangen letztendlich. Das ist jetzt nicht innerhalb von 2 Tagen passiert. Jetzt gucke ich immer mein leeres Regal und fühle mich dabei relativ gut. Ich habe dann auch das Zimmer und alles umgestellt. Dadurch ist viel mehr Platz und das begrüße ich auch sehr. 2-3 Wochen später bereue ich noch nichts. Ganz im Gegenteil, es fühlt sich gut an. Bin mal gespannt, wie es im halben Jahr ist. Wenn sich irgendwas ändert oder so, dann werdet ihr sicherlich hier in diesem Podcast darüber irgendwie informiert. Verzeiht mir jetzt bitte, dass es vielleicht auf den Instagram-Account etwas ruhiger wird, weil ich einfach nicht mehr so viel haben werde zum Fotografieren. Sam, der hier öfters zu Gast ist, hat dagegen einen sehr empfehlenswerten Instagram-Account. Der macht tolle, ideenreiche Bilder. Der hat auch immer so gute Settings irgendwie im Hintergrund gehabt. Also sehr, sehr schön. Der hat auch eine richtig tolle Sammlung. Und ja, der Link zu dessen Instagram-Account wird dann in den Shownotes irgendwie verlinkt sein. Der ist doch eine richtig gute Alternative. Das ist aber auch der Punkt. Ich mag solche Sammlungen. Ja, ich gucke mir selber auf YouTube auch Gaming Rooms an. Ich verstehe jeden, der seine Retail-Sammlung irgendwie liebt, der sie hegt und pflegt. Ich habe ja auch mal lange Zeit immer mit den Gedanken gespielt, so mein eigenes Gaming-Zimmer zu haben mit den ganzen alten Konsolen. Ja, ich habe ja auch im letzten Jahr dann diverse Flohmärkte besucht, um irgendwie Klassikerschätze zu finden. Es ging ja bei mir leider sogar so weit, dass ich die Spielhüllen in extra Plastik-Schutzhüllen steckte, ja, damit die nicht weiter eingedrückt werden oder Lagerungsspuren abbekommen. Ich ärgerte mich ja dann auch immer sehr, wenn irgendwie so eine Hülle leicht beschädigt ankam. Und ja, das war mir dann so ein Ticken zu viel irgendwie. Und ich will, wie gesagt, Zugriff auf die Spiele haben und mein Hobby genießen. Von daher ist das jetzt erstmal mein neuer Weg. Und ich hoffe dann auch, dass Nintendo irgendwie mal ihren Online-Service mal hinbekommt. Da wurde ja jetzt auch Anfang des Jahres irgendwie bei einer Investor-Konferenz bekannt gegeben, dass sich diese auf September 2018 verschieben wird. So wirklich neue Details gab es auch nicht. Ich würde mittlerweile schon echt mal gerne wissen, was uns da eigentlich erwartet. Was ist eigentlich mit der Virtual Konsole? Kommt die nochmal? Kommt die in einer anderen Form? Macht vielleicht Nintendo so ein Game Pass Modell raus, so als Virtual Konsole 5 € im Monat und dafür kann man dann 20 verschiedene Spiele immer spielen oder so? Ich weiß es nicht. Das ist jetzt reine Spekulation meinerseits. Das würde mich aber doch mal langsam interessieren. Bitte Nintendo, wacht doch mal bezüglich eurer Dienste auf. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ja, die 2017 durchgespielt Folge kam mir echt gut an. Da habe ich ja darüber berichtet, welche Spiele ich alles so durchgespielt habe. Und deswegen werde ich es hier auch immer mal wieder so ein paar Sachen einstreuen. Frühjahrsputz und die Arbeit waren da doch irgendwie eher im Vordergrund. Trotzdem konnte ich ein bisschen zeitfrei schaufeln, um SteamWorld Dig durchzuspielen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also das ist ein Metroidvania, wo man halt sich durch die Erde buddelt und seine Fähigkeiten ausbessern oder verbessern kann, also neue Gegenstände kaufen und so weiter, dadurch neue Areale vordringt. Und das war echt ganz gut. Also das hat mir sogar so gut gefallen, dass ich direkt danach mit SteamWorld Dig 2 angefangen habe. Und da kann ich auch nur sagen, der Nachfolger ist in allen Belangen größer, schneller, weiter, besser. Ja, das Auflevel-System ist sehr viel befriedigender. Die Karte ist größer. Es gibt jetzt auch mehrere Städte. Die Geschichte wird besser erzählt. Die Fähigkeiten sind direkt sinnvoll und auch irgendwie auch besser. Und man kann aber auch zusätzlich neue Sachen freischalten. Und dann kann man noch Boni durch Gegenstände, durch Zahnräder, die man findet, dann jedes Mal frei verteilen irgendwie. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich bin also echt rundum zufrieden bisher. Und es ist ja, es ist das deutlich bessere Spiel. Also spielt, wenn erst SteamWorld Dig durch, damit ihr eine Steigerung habt, wenn ihr dann SteamWorld Dig 2 angeht. Für die Switch ist es irgendwie auch perfekt, weil ich habe SteamWorld Dig 1 auch für die PlayStation 4 gehabt. Ich glaube, das war mal irgendwie so im PlayStation Plus. Da habe ich es aber nicht so lange gespielt. Jetzt auf der Switch, so als Handheld, so abends auf dem Sofa, immer mal so ein Stündchen oder so SteamWorld Dig 1 oder 2 spielen, das hat mir sehr gut gefallen. Weiterhin habe ich ein paar SNES-Klassiker durchgespielt, und zwar zum Beispiel Disneys Aladdin und Pinocchio. Und Aladdin saß ich als Kind und da wundere ich mich dann doch jetzt, wie schnell das durchgespielt war. Also das war ja irgendwie, weiß ich nicht, 2 Stunden oder so, also ratzfatz. Ich hatte das irgendwie viel länger in Erinnerung. Pinocchio war ja fast noch schneller. Selbiges gilt auch für Fireman. Das ist mein absoluter persönlicher Geheimtipp. Das Modul ist heute zwar unbezahlbar, also da zahlt man richtig, richtig viel Geld auf Retrobörsen und so weiter. Und es ist auch in 1-2 Stunden durchgespielt. Aber der Schwierigkeitsgrad, gerade in späteren Level, ist nicht ohne. Die Leben sind rar gesät. Deswegen kommt es sehr oft vor, dass man kurz vorm Ende des Spiels noch ein Game-Over-Bildschirm irgendwie abkriegt. Das ist mir wohl damals als Kind dann auch öfters mal passiert, weswegen ich es, glaube ich, gar nicht durchgespielt habe damals, obwohl es, wie gesagt, so schnell durchspielbar ist. Deswegen sollte man sich auch irgendwie überlegen, ob man dann da wirklich irgendwie im schlimmsten Fall 200 Euro oder mehr für das Modul irgendwie ausgibt, weil das waren so Preise, die ich im letzten Jahr mal gesehen hatte, als ich dachte, oh ja, unbedingt mach mal das Spielen. Und wie der Name vermuten lässt, steuert man Feuerwehrmänner. Und zwar 2 Feuerwehrmänner, die Leute aus einem brennenden Hochhaus retten müssen. Man steuert den einen, den Chief, selber, und der andere wird dann von der KI befehligt. Und das ist im Kern, ist das ein Shooter aus der Vogelperspektive. Nur sind eben Flammen die Gegner und verrückte Roboter, die irgendwie angezündet sind oder irgendwie sowas. Und, naja, als Waffe hat man, ja, wie soll es anders sein, Wasser. Und ja, das hat mir unheimlich, ich glaube auch so Wasserbomben. Aber primär ist es halt Wasser, ein Wasserschlauch, den man auch, wo man kurzzeitig Upgrades auch für finden kann. Das war damals ein Spontankauf von mir, weil ich das Cover mit so den Anime-Figuren irgendwie so gut fand und so Thematik, ja, Feuerwehrmann, das fand ich als Kind natürlich ganz cool. Ja, hab das damals auch nie bereut und hab mich heute dann doch überrascht, wie gut spielbar das ist und dass es eigentlich auch noch optisch ganz gut aussieht. Also Leute, leider kennt diesen Titel kaum einer. Wenn ihr mal die Gelegenheit habt, das irgendwie irgendwo zu spielen, spielt es. Das wäre natürlich auch perfekt irgendwann mal für Virtual Konsole. Mal sehen, ob es soweit kommt. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuhören. Freue mich auf die nächste Folge, die dann wieder eine traditionellere Folge wird, weil da werden wir irgendwie irgendwelche Frühjahrsputze sicherlich nicht mehr thematisieren. Wobei die nächste Folge ist gut möglich, dass die nächste Folge schon unsere Jubiläumsfolge ist und wir dann ein Jahr Nintendo Nauten feiern. Müssen wir mal gucken. Bis dahin, ich freue mich, euer Thomas.